Patricia Küll und Jörg B. Kühnapfel. Kopfzerbrechen oder dem Herzen folgen. Wie Sie gute Entscheidungen treffen, am Beispiel von 10 wichtigen Lebenssituationen. Entscheidungen können verdammt knifflige Angelegenheiten sein. Je länger wir sie vor uns herschieben, desto qualvoller werden sie. Zum Glück haben wir 2 innere Ratgeber, die uns mit Lösungsvorschlägen versorgen. Wir müssen nur lernen, auf sie zu hören. Aber wie können wir Kopf und Herz genügend Raum geben, ohne dass sie sich in die Quere kommen? In diesen Blinks spielen wir 7 wichtige Lebensentscheidungen durch. Dabei lernst du unterschiedliche Methoden kennen, mit denen du deine Gedanken und Gefühle zu Lösungshilfen bündeln kannst. Denn fast immer braucht es Kopf und Herz, um die richtige Wahl zu treffen. Blink Nummer 1. Bei der Berufswahl sollte der Kopf das Herz anleiten. Die erste richtig große Entscheidung im Leben? Die Berufswahl. Solange wir in die Schule gehen, können wir uns ganz unseren Träumen darüber hingeben, wie unser Leben einmal aussehen wird. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Doch nach dem Abschluss wird es ernst, denn mit der Wahl eines Berufsfeldes stellen wir die Weichen für unsere Zukunft. Das Schöne ist, dass das Träumen bei dieser Entscheidung nicht verboten ist. Es sollte nur in gelenkten Bahnen stattfinden. Eine gute Methode dafür findet sich in der japanischen Lebensphilosophie Ikigai, was übersetzt so viel wie lebenswert bedeutet. Es geht also darum, herauszufinden, welcher Beruf uns glücklich machen wird. Die Methode besteht aus 4 Fragen. Nimm dir dazu etwas Zeit. Wenn du Stift und Zettel parat hast, schreib dir alles auf, was dir dazu einfällt. Frage Nummer 1. Was ist deine Leidenschaft? Zweitens, wofür braucht dich die Welt am dringendsten? Drittens, für welche Tätigkeit bezahlt man dich? Und viertens, was sind deine besonderen Fähigkeiten? Vielleicht hast du schon immer davon geträumt, ein Café zu eröffnen und notierst das als deine Leidenschaft. Doch jetzt kommt der Kopf ins Spiel. Träumst du wirklich davon, täglich hinter der Theke zu stehen, Tische abzuräumen und Gäste zu bedienen? Oder besteht der eigentliche Traum eher in dem kreativen Prozess, sich ein originelles Gastronomiekonzept auszudenken? Dann geht es weiter. Welche Art von Cafés braucht die Welt? Vielleicht lässt es sich mit einer Bücherei verbinden, um die Menschen wieder mehr zum Lesen zu bringen? Wie viel wirst du mit einem Café verdienen? Welche deiner Fähigkeiten kommen dir bei der Erfüllung deines Traums zugute? Ziel ist es, Tätigkeiten zu finden, die dir auf alle 4 Fragen befriedigende Antworten liefern. Das ist natürlich nicht immer zu gleichem Maße möglich, aber vielleicht kristallisiert sich eine Shortlist an Berufsfeldern heraus. Dann kannst du ganz klassische Vorgehensweisen an die Ikigai-Methode anschließen. Hol dir Informationen über die Berufe in der engeren Auswahl ein. Recherchiere das Einkommensniveau und die Zukunftssicherheit. Sprich mit Menschen, die in diesen Berufen tätig sind, und schnupper durch Praktika selbst hinein. Hilfreich ist auch, die sogenannten Umkehrkosten zu berücksichtigen. Falls ich mich für den falschen Berufsweg entscheide, wie schwer ist es, wieder umzuschwenken? Die Mischung aus harten Fakten und dem eigenen Bauchgefühl kann für die Berufswahl sehr hilfreich sein. Wagen wir als nächstes einen Sprung ins Private. Wie treffen wir gute Entscheidungen in Beziehungsfragen? Blink Nummer 2. Bei Beziehungsfragen ist es wichtig, das Gefühlschaos zu ordnen. Naomi ist seit 2 Jahren glücklich mit Isabella zusammen, die nun den nächsten Schritt gehen will, eine gemeinsame Wohnung. Doch Naomi schätzt die Freiheit, sich in ihre eigenen 4 Wände zurückziehen zu können. Auf der anderen Seite fürchtet sie das Ende der Beziehung, wenn sie Isabella ihren Wunsch ausschlägt. Was für ein Wechselbad der Gefühle. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, könnte sich Naomi ein paar bunte Hüte aufsetzen. Das ist kein Witz, sondern eine bewährte Methode des Kognitionswissenschaftlers Edward de Bono. Die Idee dahinter ist, den Entscheidungsprozess in 6 Aspekte aufzuteilen. Deswegen braucht Naomi 6 Denkhüte in unterschiedlichen Farben. Außerdem Stift und Papier, um sich Notizen zu machen. Der weiße Hut symbolisiert das analytische Denken. Naomi setzt ihn auf, um die rationalen Folgen abzuschätzen. Wie hoch wären die Umzugskosten? Wie teuer die neue Miete? Würde sich der Weg zur Arbeit verlängern oder verkürzen? Dann folgt der rote Hut. Er steht für die Emotionen. Naomi spürt ihren Gefühlen nach und gibt dabei allen Hoffnungen und Ängsten den nötigen Raum. Unklarheiten und subjektive Einschätzungen sind ausdrücklich erwünscht. Mit dem schwarzen Hut setzt sich Naomi den Problemhut auf. Es gilt, alle Schwierigkeiten ausfindig zu machen. Was könnte alles schieflaufen? Danach kommt sein Gegenpart ins Spiel. Der gelbe Hut, der Naomi zur Optimistin macht. Sie stellt sich vor, dass alles perfekt laufen würde. Was wäre toll am gemeinsamen Wohnen? Der vorletzte Hut ist grün und verleiht Kreativität. Gibt es einen Zwischenweg aus dem Dilemma? Vielleicht kann Naomi mit Isabella zusammenziehen, aber trotzdem noch ihre eigene Wohnung behalten? Zu guter Letzt trägt Naomi den blauen Hut, den Koordinator. Mit ihm ordnet sie alle Notizen und kann sich nun hoffentlich ein besseres Bild von der Situation machen. Dir sind bunte Hüte zu albern? Dann führe ohne Verkleidung ein Interview mit dir selbst. Lege zunächst auf einer Skala von 1 bis 10 fest, wie weit du bei deiner Entscheidungsfindung bislang gekommen bist. 10 bedeutet, das Problem ist gelöst. Du siehst dich erst bei 3? Frage dich, was du tun müsstest, um auf 4 zu kommen. Hast du die Antwort darauf gefunden? Geht es weiter. Was wäre für 5 nötig? Was für 6, 7 und so fort? Das Tool hilft dir, konkrete Schritte für die Entscheidung zu finden. Naomi und Isabella sind zusammengezogen. Ihre Beziehung entwickelt sich weiter und bald steht die nächste große Entscheidung an. Kinder? Ja oder nein? Blink Nummer 3. Kinder oder nicht? Für diese Entscheidung reicht eine Methode nicht aus. Schicke Wohnung, freie Wochenenden und keinerlei Verantwortung außer für sich selbst. Schon mal was von DINGS gehört? Das Akronym steht für Double Income, No Kids und meint Paare mit doppeltem Einkommen und ohne Kinder, deren Lebensstil neidisch macht. Trotzdem verspüren viele Paare den Wunsch nach Kindern. Was kann uns bei dieser weitreichenden Entscheidung helfen? Starten wir mit einer Nutzwertanalyse. Hier werden alle Kosten und Nutzen notiert und gegeneinander gerechnet. Mehrausgaben für die Lebenshaltung oder auch Gehalts- und Karriereeinbußen lassen sich gut beziffern. Auf der Habensseite kommen Kinder und Elterngeld dazu. Bei den nicht bezifferbaren Aspekten wird es schon schwieriger. Auf der Kostenseite stehen hier Dinge wie größere Verantwortung oder weniger Flexibilität bei der Freizeitgestaltung. Zum Nutzen zählen etwa die Liebe des Kindes oder das Gefühl, gebraucht zu werden. Um sie in die Rechnung mit einzubeziehen, müsste man ihnen einen Zahlenwert geben und hier kommt der Kopf an seine Grenzen. Außerdem droht Überoptimismus. Wissenschaftlerinnen sprechen auch von kognitiver Leichtigkeit. Angenehmes akzeptieren wir eher als komplexe Wahrheiten. Deshalb überschätzen wir den Nutzen und vernachlässigen die Kosten. Da bietet sich eine Gedankenreise an, die mit einem Lottogewinn beginnt. Holen wir an dieser Stelle wieder Naomi und Isabella dazu. Sie dürfen sich überlegen, wie ihr Leben als Millionärinnen aussehen würde. Dabei malen sie sich alles ganz genau aus. Welche Dinge liegen ihnen wirklich am Herzen? Reisen um die Welt? Ein Häuschen im Grünen? Der eigene Ponyhof? Und nun die Preisfrage. Welche dieser Dinge könnten die beiden auch ohne den Lottogewinn umsetzen und wie? Was würde sich konkret im Alltag ändern? Haben die beiden auf ihrer Gedankenreise automatisch Kinder integriert, dürfte die Entscheidung klar sein. Und wenn nicht, dann haben sie erfahren, was ihnen stattdessen wichtig ist und können überlegen, ob sich Kinder damit vereinbaren lassen. Dir ist das zu kompliziert? Dann wirf eine Münze. Natürlich nicht, um dem Zufall die Entscheidung zu überlassen, sondern um die Intuition einzuschalten. Kopf bedeutet Kind, Zahl kein Kind. Achte auf deine spontane Reaktion, wenn die Münze gefallen ist. Bauchziehen? Enttäuschung? Freude? Deine Reaktion verrät dir viel darüber, wie du zum Thema Kinder stehst. Am besten kombinierst du mehrere Methoden und wiederholst sie gelegentlich. Eins nämlich ist klar. Die Entscheidung für ein Kind lässt sich im Gegensatz zu vielen anderen nicht einfach wieder rückgängig machen. Blink Nummer 4. Mit der richtigen Motivation und etwas Selbstdisziplin kannst du schlechte Gewohnheiten ändern. Wer kennt das nicht? Silvester ist da, die Korken knallen und schon werden die guten Vorsätze ausgepackt, die man dieses Mal wirklich ganz diszipliniert umsetzen will. Doch bereits nach wenigen Wochen ist die Motivation dahin, nur die schlechten Angewohnheiten, die sind noch da. Wie kannst du es besser machen? Zunächst lohnt sich die Frage, für wen du eigentlich etwas ändern willst. Läufst du nur Idealbildern auf Instagram nach oder nimmst dir etwas vor, weil das eben alle machen? Dann ist der Misserfolg vorprogrammiert, denn die Motivation sollte allein aus dir kommen. Das erfordert Arbeit. Viele trauen sich insgeheim gar nicht zu, ihre schlechten Gewohnheiten ändern zu können. Falls es dir auch so geht, probiere es doch einmal mit der Übung The Work von Byron Katie. The Work besteht aus 3 Fragen und lässt sich immer anwenden, wenn du in negative Gedanken driftest. Frage Nummer 1. Kannst du dir 100%ig sicher sein, dass du es nicht schaffst, deine Gewohnheiten zu ändern? Nein, das kannst du nicht. Veränderung ist immer möglich, egal wie schwer sie zu erreichen ist. 2. Wie fühlst du dich bei dem Gedanken, dass du Veränderungen sowieso nicht schaffst? Wahrscheinlich hilflos oder resigniert. In jedem Fall nicht so gut. Und 3. Wie ginge es dir ohne diesen Gedanken? Bestimmt gleich viel besser, oder? Diese letzte Frage gibt dir einen Vorgeschmack darauf, wie es sich anfühlt, aktiv zu werden, statt schlechte Angewohnheiten missmutig hinzunehmen. Damit ist dein Herz bereit für konkrete Maßnahmen. Zeit für den Kopf. Als 1. darfst du dir messbare Ziele vornehmen. Weniger Alkohol klingt gut, ist aber sehr vage und deshalb schwer umzusetzen. Nur am Wochenende zu trinken ist schon konkreter. Am besten legst du aber ein ganz genaues Ziel fest. Zum Beispiel höchstens 2 Gläser Wein, verteilt über das Wochenende. Sei dir außerdem über mögliche Störfaktoren im Klaren und lege entsprechende Regeln fest. Steht zum Beispiel eine Geburtstagsfeier an, von der du schon ahnst, dass du dein Limit überschreiten wirst? Dann gestatte dir eine Ausnahme. Solltest du nämlich mehr trinken als geplant, besteht die Gefahr, dass du dein Vorhaben als gescheitert ansiehst. Dann spielt dein Limit plötzlich gar keine Rolle mehr und du fällst zurück in die Gewohnheit, die du ändern wolltest. Blink Nummer 5. Ob wir einen sicheren Job behalten oder uns in ein berufliches Abenteuer stürzen, hängt von unserer Persönlichkeit ab. Stell dir vor, du hast einen gut bezahlten Job mit fairen Arbeitszeiten. Auch dein Arbeitsweg zur Firma findest du in Ordnung. Der einzige Haken, so richtig erfüllt dich deine Tätigkeit nicht. Da kommt das Angebot eines aufregenden Start-ups, wie gerufen. Gibst du deine Sicherheit auf, um einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen? Wie risikofreudig Menschen sind, hängt stark von ihrem Charakter ab. Lass deinen Kopf ran und erstelle ein Persönlichkeitsprofil. Frag dich zunächst, was deinen derzeitigen Job ausmacht. Das können zum Beispiel feste Arbeitszeiten sein, klare Prozesse oder soziale Anerkennung. Im nächsten Schritt legst du fest, wie wichtig dir diese Aspekte auf einer Skala von 0 bis 3 sind. 0 bedeutet gar nicht und 3 sehr wichtig. Du kannst dein Profil auch von einer befreundeten Person erstellen lassen. Laut dem Sozialpsychologen David Dunning und Nicholas Apley können Bekannte uns nämlich häufig besser einschätzen als wir selbst. So oder so gleichst du dann deine Vorlieben mit den Gegebenheiten in deinem jetzigen Job ab und mit der Stelle, die dir angeboten wurde. Anschließend führst du das Gleiche noch einmal mit einem fachlichen Profil durch. Welche Fähigkeiten besitzt du in welchem Ausmaß? Wie stark kommen sie momentan zum Einsatz? Und was wird in dem Start-up von dir gefordert? Wenn du hier oder da deutlich größere Übereinstimmung findest, zeichnet sich schon eine Tendenz für deine Entscheidung ab. Am besten spielst du sie jetzt einmal durch, und zwar ganz bewusst mit dem katastrophalsten Ausgang, den du dir vorstellen kannst. Diese Methode heißt Pre-Mortem und wurde von dem Entscheidungspsychologen Gary Klein für Projektteams in Unternehmen entwickelt. Ziel ist es, frühzeitig entscheidende Probleme bei einem Vorhaben zu erkennen. Man kann sie aber auch für sich allein anwenden. Stell dir also vor, Du bist ins Startup gewechselt und musst dir nach 3 Jahren eingestehen, dass es ein riesiger Fehler war. Was genau ist passiert? Und woran ist es gescheitert? Indem du detailliert darüber nachdenkst, wirst du einige Schwachstellen in deinem Plan erkennen, die dir vorher vielleicht nicht klar waren. Gleichzeitig kannst du dir überlegen, wie du Enttäuschungen vorbeugen kannst. Wie du merkst, hat die Pre-Mortem-Methode einen hohen Kopfanteil. Aber es schadet überhaupt nicht, das Herz ebenfalls einzuschalten. Fühlt sich das Start-up auch nach dem Horrorszenario noch richtig an? Na dann, los! Blink Nummer 6. Bevor wir bei Beziehungsproblemen eine Entscheidung fällen, sollten wir genauer die Ursachen erforschen. Man könnte meinen, das Miteinander in einer Beziehung würde mit den Jahren immer leichter. Doch oft ist das Gegenteil der Fall. Die Kommunikation hat sich festgefahren, man hört einander kaum noch richtig zu. Schließlich kennen sich beide ja in- und auswendig. Dabei entwickeln sich Menschen auch in langjährigen Beziehungen immer weiter. Passen Paare nicht auf, müssen sie irgendwann feststellen, dass sie sich auseinandergelebt haben. Und dann? Trennung? Oder es doch nochmal versuchen? Eine gute Möglichkeit, um diese Frage anzugehen, besteht darin, sich den Alltag ohne den Partner vorzustellen, und zwar in ganz konkreten Situationen. Wie wäre es, nach einem miesen Arbeitstag in eine leere Wohnung zu kommen? Was würdest du am Wochenende ohne Partnerin machen? Wem erzählst du besondere Erlebnisse? Male dir aber bitte keine unrealistischen Idealbilder aus. Der Wirtschaftswissenschaftler Harold Damsetz bezeichnet diesen Fehler als Nirvana-Irrtum. Sind wir mit etwas unzufrieden, in diesem Fall mit unserer Beziehung, neigen wir dazu, die Alternativen durch eine rosarote Brille zu sehen. Da hat die Realität natürlich keine Chance. Wenn du dir also dein Single-Leben vorstellst, denke immer daran, nichts ist perfekt. Aber zurück zum Ausgangsproblem. Betreiben wir etwas Ursachenforschung. Worin genau besteht die Unzufriedenheit mit deiner Beziehung eigentlich? Liegt es wirklich am Partner oder gibt es vielleicht ein grundlegenderes Problem, das vor allem mit dir selbst zu tun hat? Um das zu überprüfen, stell dir einige Kontrollfragen. Wie zufrieden bist du gerade mit dir? Erfüllt dich dein Job? Gibt es Probleme mit deinen Eltern oder deinen Kindern? Oft müssen Beziehungspartner als Sündenbock für die eigene schlechte Stimmung herhalten, auch wenn das Problem ganz andere Ursachen hat. Mit Hilfe der Kontrollfragen kannst du die genauen Problemursachen erforschen. Liegen sie tatsächlich in der Beziehung, solltest du das Gespräch mit deiner Partnerin suchen. Dafür hat der Paartherapeut Michael Lukas Möller in den 1980er Jahren eine einfache Methode entwickelt. Statt eines Schlagabtausches dürfen beide Partner jeweils 15 Minuten am Stück reden. Dabei interpretiert ihr nicht das bereits Gesagte, sondern erzählt nur, wie ihr euch aktuell in der Beziehung fühlt. Mit dieser Methode können Paare lernen, einander wieder zuzuhören, und nicht selten lenkt das die Beziehung wieder in die richtige Bahn. Aber natürlich kann das Ergebnis auch eine Trennung sein. Eins noch: Die Methoden in diesem Blink lassen sich kaum in Kopf oder Herz unterteilen. Für Beziehungsfragen ist beides gleichermaßen wichtig. Blink Nummer 7. Überprüfe deine Träume, um dich vor Enttäuschungen zu schützen. Was gibt es Schlimmeres, als am Ende des Lebens wehmütig auf verpasste Chancen zurückzublicken? Häufig entscheiden wir uns für den vermeintlich sicheren Weg, anstatt unseren Träumen nachzugehen. Warum eigentlich? Sollten wir nicht viel öfter alle Risiken ignorieren und einfach unserem Herzen folgen? Tatsächlich lauern bei Träumen einige Fallstricke. Der Psychologieprofessor Daniel Gilbert fand in einer Untersuchung mit hunderten Versuchspersonen heraus, dass Menschen fast immer die Länge und Intensität von Glücksgefühlen überschätzen, die sie sich von bestimmten Ereignissen erhoffen. Wir sind also ziemlich schlecht beim sogenannten Affective Forecasting, dem Vorhersagen von Glücksgefühlen. Entsprechend kann die Erfüllung unserer Träume ganz schön enttäuschend ausfallen. Was dagegen hilft? Mach einen Realitätscheck. Zum Beispiel mit der Disney-Methode. Dem Erfinder von Mickey Mouse wird nachgesagt, dass er bei der Entwicklung neuer Projekte mit seinem Team 3 Räume nutzte. Einen für den Träumer, einen für die Realistin und den 3. für den Kritiker. Wenn du keine drei Räume zur Verfügung hast, kannst du auch drei Kissen oder Stühle nehmen, auf die du dich abwechselnd setzt. Wichtig ist die Reihenfolge. Zuerst ist der Träumer dran. Hier malst du dir all die wunderbaren Dinge aus, die du mit deinem Traum verbindest. Anschließend begibst du dich in die Rolle der Realistin und überlegst, was du benötigst, um deinen Wunschtraum oder bestimmte Teile davon zu realisieren. Wichtig ist, dass du deine Vision hier nicht schlecht machst, sondern lediglich auflistest, was du zur Umsetzung brauchst. Die Kritik kommt erst im dritten Schritt und bezieht sich ausschließlich auf die Ideen, die du als Realistin gesammelt hast. Der Traum an sich wird nicht kritisiert. Dann beginnt die Runde von vorn und du darfst als Träumer auf die Einwände reagieren und deinen Traum anpassen. Es folgen wieder die Realistin und der Kritiker. So findest du nach und nach heraus, wie deine Wunschvorstellung in der Realität aussehen würde und welchen Aufwand die Umsetzung mit sich bringt. Manchmal stellt sich auch heraus, dass hinter dem konkreten Wunsch ganz andere Ziele stecken, die sogar noch einfacher zu erreichen sind. So schön es ist, wenn dir beim Träumen das Herz aufgeht, damit es dir am Ende nicht in die Hose rutscht, solltest du dir deine Wünsche ganz genau ansehen, bevor du dich mit hohem Aufwand an die Umsetzung machst. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass es bei schwierigen Entscheidungen ratsam ist, mit gezielten Methoden Kopf und Herz zu befragen. Ob wir eher dem einen oder dem anderen folgen, hängt vom Thema und von unserer Persönlichkeit ab. Dabei ist das eine nicht besser als das andere. Manchmal sind sich die Methoden beider Seiten sogar ähnlich. Wenn wir Kopf und Herz nicht gegeneinander ausspielen, sondern beide in gleichem Maße befragen, vermeiden wir Fehlentscheidungen und treffen leichter die richtige Wahl. Das waren unsere Blinks zu Kopfzerbrechen oder dem Herzen folgen von Patricia Küll und Jörg B. Kühnapfel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.